Der Chor hat's mit uns gerade gesungen. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesus, du mein Leben. Das hat Paul Gerhardt geschrieben, 300 Jahre bevor ich geboren wurde. Und in der letzten Strophe heißt es, so lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. Wenn Paul Gerhardt hier davon spricht, lass mich doch deine Krippe sein, dann meint er damit, Jesus, so real, wie du dort in diesem Futtertrog gelegen hast, so real, so gegenwärtig sei in meinem Leben. Ein frommer Wunsch. Lächeln wir innerlich und denken, na ja, vor 300 Jahren, die hatten schon merkwürdige Ideen. Der Predigttext für heute steht in einem Brief, den der Apostel Paulus an einige christliche Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat. Ich lese Galater 4, die Verse 4 bis 6. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die unter dem Gesetz loskaufte, damit wir die Annahme an Sohnes statt empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der ruft, aber Vater. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war. Kluge Leute haben darüber nachgedacht, warum gerade zum Zeitpunkt der Geburt von Jesus die Fülle der Zeit gekommen war. Warum hatte Gott sein Volk Israel so lange warten lassen, bis er den Messias geschickt hat? Hätte der nicht eher kommen können? Aber natürlich könnte man auch denken, er hätte auch noch warten können. Heutzutage wäre effizienter gewesen. Eine kurze Nachricht auf Social-Media-Kanälen und die meisten Menschen auf der Erde hätten es mitbekommen. Es hätten nicht über die Jahre mit viel Mühe und Aufwand tausende Missionare in die Welt gehen müssen. Es hätte nicht viel Geld kosten müssen. Es hätte doch viel einfacher sein können. Nun, offensichtlich wurde im Himmel anders entschieden. In Gottes Augen war die Zeit reif, um in seinem Sohn zu erfüllen, was er schon den ersten Menschen versprochen hatte. Der Sieg über den Feind Gottes. Und dass wir nicht mehr ohne Gott leben müssen, sondern Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass wir wieder werden können, wozu wir geschaffen sind, Ebenbild Gottes zu sein. Repräsentanten Gottes in dieser Welt. Später, als Jesus öffentlich predigte, da spricht er selbst davon, die Zeit ist erfüllt. Mit ihm hat die Herrschaft Gottes auf der Erde begonnen. Und er fordert die, die ihm zuhören, heraus, kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an das Evangelium. Als die Fülle der Zeit gekommen, also in Gottes Augen die Zeit reif war, da sandte Gott seinen Sohn. Jesus wurde nicht Sohn, er war Sohn. Er war in den himmlischen Welten bei Gott und nun wird er in unsere Welt entsandt. Er wird von einer Frau geboren, wie alle von uns hier. Er wird als Jude geboren und seine Eltern erziehen ihn im jüdischen Glauben. Er erlebt, wie sie die jüdischen Feste feiern. Er geht mit ihnen zum Gottesdienst Er lernt die Weisungen Gottes an sein Volk, die Schriften der Propheten und auch die Gebete und Lieder der Juden kennen und sie prägen sein Leben. Er richtet sich danach. Einige werden sich vielleicht daran erinnern, dass im Jahr 2022 ein politischer Skandal in Großbritannien dazu geführt hat, dass der Premierminister zurücktreten musste. Was war passiert? Die Regierung hatte während der Corona-Pandemie ganz strenge Kontaktbeschränkungen erlassen. Und dann stellte sich heraus, dass der Premierminister mehrfach sich nicht daran gehalten hatte. Jesus, der Sohn, hält sich an die Weisungen Gottes des Vaters. Jeder fromme Jude hat den Wunsch, nach Gottes Weisungen zu leben, nur Jesus tut es tatsächlich. Und er tut es gern. In seinem Brief an die Christen in Rom erklärt der Apostel Paulus, dass sowohl die Juden, die Gottes Gebote kennen, als auch die Menschen, die keine Juden sind und die sich nach ihrem Gewissen richten, in Gottes Augen nicht gerecht handeln. Ihr Gewissen sagt ihnen, du hast getan, was du nicht solltest. Schäm dich. Du bist nicht so, wie du sein solltest. Im Advent sah ich eine Doku, da wurde die kleine Paula gezeigt. Paula war ungefähr 4, 5 Jahre alt, Kindergartenkind. Und sie wurde gefilmt, wie sie ihrem Papa half, die Weihnachtsdekoration herzustellen. Und dabei erzählte Paula, was sie im Kindergarten erlebt hat. Der Weihnachtsmann war da und er hat gefragt, seid ihr auch brav gewesen? Und alle haben gesagt, ja, aber das hat gar nicht gestimmt. Ich hätte sie umarmen können, die kleine Paula. Sie hat es so auf den Punkt gebracht. Ohne Ausbildung, ohne Studium, die konnte nicht mal lesen und schreiben. Aber genau so ist es. Es hat nicht gestimmt. Für uns geht es ja nicht darum, brav zu sein, sondern in Gottes Augen gerecht zu leben, so wie er sich das wünscht. Weil Jesus den Willen Gottes in seinem Leben auf der Erde erfüllt, hat er stellvertretend für die, die daran scheitern, ermöglicht, wieder in Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zu leben. Jesus kam nicht in unsere Welt, weil es ihm im Himmel langweilig geworden wäre oder weil er mal ausprobieren wollte, wie man als Mensch so lebt. Wenn meine Frau mich bittet, einzukaufen, dann erwartet sie nicht, dass ich spazieren gehe und vielleicht an einem Geschäft vorbeikomme und vielleicht ein paar Dinge einkaufe und wenn es gut geht, kann sie aus den Sachen auch noch etwas kochen. Sondern sie gibt mir einen Zettel und da schreibt sie auf, was sie braucht für das, was sie kochen möchte. Jesus lässt sich von Gott, dem Vater, mit dem klaren Ziel senden, den Preis für alle menschliche Ungerechtigkeit zu zahlen. Er kostet ihn sein Leben. Ich kann den Preis für mich nicht bezahlen und du kannst den Preis für dich auch nicht bezahlen. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus ihn für mich bezahlt hat. Das war sein Ziel und er hat es erreicht. Deshalb sind alle, die auf Jesus vertrauen, Söhne und Töchter Gottes. Der Apostel Paulus drückt das in unserem Predigttext ein bisschen juristisch aus. Er sagt, sie sind von Gott adoptiert. Das heißt, sie haben die gleichen Rechte bekommen wie der Sohn. Das war in der damaligen römischen Gesellschaft nicht unüblich, dass ein erwachsener Mann adoptiert wurde. Zum Beispiel wurde Gaius Octavianus, ein Großneffe Cäsars, von diesem in seinem Testament adoptiert und zum Erben eingesetzt. Uns ist er eher unter seinem Ehrentitel Augustus bekannt. Er war der Kaiser, der zu der Zeit regierte, als Jesus geboren wurde. Die Zeitgenossen von Paulus haben also diesen Vergleich sehr gut verstanden. Trotzdem war es für sie eine unglaubliche Botschaft, dass es Gottes Ziel war, dass wir Gottes Kinder werden sollen. Es gab einige griechische Philosophen, die stellten sich Gott so als irgendwie eine Substanz vor, die irgendwie in der Welt ist, und dann wären wir ja irgendwie auch mit dem Göttlichen verbunden. Oder die Anhänger der Mysterienkulte, sie dachten, wer an ihren Ritualen teilnimmt, der bekommt irgendeine Verbindung zur Gottheit. Als Gottes Zeitpunkt da ist, als die Zeit erfüllt ist, wird der Mensch, damit wir nicht nur als seine Geschöpfe, sondern als seine Kinder leben. Und wenn du Jesus vertraust und so ein Kind Gottes geworden bist, gibt er dir seinen Geist. Und du kannst dich genauso vertrauensvoll an Gott wenden, wie Jesus es getan hat. Du betest zu deinem Vater im Himmel, nicht zu irgendeiner unpersönlichen Macht im Universum, wie es mir kürzlich jemand sagte. Und es hat mir im Herzen wehgetan, wenn jemand nicht weiß, an wen er sich wirklich wenden könnte. Manche hören das mit gemischten Gefühlen, weil sie an ihren leiblichen Vater denken. Den würden sie vielleicht nicht um etwas bitten oder sich ihm anvertrauen. Wenn in der Bibel von Gott, dem Vater, gesprochen wird, dann sollten wir dort nachlesen, wenn wir sehen wollen, wie er ist und wie er uns gegenüber eingestellt ist. Durch Jesus hat er uns gezeigt, wie sehr er uns liebt. Zum Schluss will ich euch erzählen von einem Missionskrankenhaus. Es liegt in einer sehr unwirtlichen, lebensfeindlichen Gegend. Und die Menschen, die dort wohnen, sind sehr arm. In ihrer Kultur und Religion gilt eine Frau, ein Mädchen, nichts. Sie wird wie eine Sache behandelt, die man besitzt. Die Mitarbeiter aus dem Krankenhaus berichten von einem Vater, der seine circa 9-jährige Tochter tagelang auf dem Rücken durch das Gebirge getragen hat bis zum Krankenhaus, damit sie dort medizinisch behandelt werden kann. Ich weiß nicht, was der Mann geantwortet hätte, wenn wir ihn interviewt hätten. Liebst du deine Tochter? Vielleicht hätte er uns nur angeschaut und sich gewundert. Ich weiß auch nicht, was er empfunden hat, ob er Zuneigung zu ihr empfunden hat, als er im Gebirge unterwegs war und wahrscheinlich schwer geatmet hat unter der Last. Aber aus dem, was er getan hat, da schließe ich, dass er sein Kind liebt, dass seine Tochter ihm wichtig und wertvoll ist. Wäre sie zu Hause im Dorf gestorben, die Nachbarn wären gekommen und hätten gesagt, schade, dass sie gestorben ist, aber sei nicht traurig, es war nur ein Mädchen. Daran, wie dieser Vater gehandelt hat, sehe ich, wie sehr er sein Kind liebt. Er gibt nicht auf, weil die Umstände so schwierig sind. Kein Arzt, keine Straße, kein Auto, kein Reittier. Und er handelt nicht, wie es üblich ist. Er tut das, was er mit seinen Möglichkeiten noch tun kann. Er nimmt sein Kind auf den Rücken und geht los und hat ihr damit das Leben gerettet. An diesen Vater habe ich gedacht, als ich dachte, wie könnten wir das vergleichen, wie Gott uns gegenüber gehandelt hat. Er hat sein Äußerstes getan und gegeben. Er sandte seinen Sohn. Das feiern wir an Weihnachten, der den Willen des Vaters erfüllte, damit wir durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder werden können. Das ist echtes Evangelium, frohe Botschaft. Und so gesehen, frohe Weihnachten.